Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bei den Covid-19-Infektionen steigen die Zahlen gerade wieder stark an. Um die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen, wird jetzt über mögliche Maßnahmen diskutiert, 3G am Arbeitsplatz zum Beispiel. Aber reicht das? Und wie entwickelt sich die Lage jetzt weiter? Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem berichten wir über die Pläne der britischen Regierung, in Zukunft klimaneutraler zu werden, und zwar mit Hilfe von Atomstrom. Und wir klären, wie sich laute Innenhöfe in den Städten in Ruheoasen verwandeln lassen. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Guten Tag. Die 7-Tage-Inzidenz, die liegt heute bei 232, ein neuer Höchststand für Deutschland. Das allein wäre vielleicht noch nicht so schlimm, denn inzwischen sind sehr viele Menschen geimpft. Aber es wird leider auch immer voller auf den Intensivstationen und auch die Zahl der Corona-Toten steigt. Wie geht es jetzt weiter? Darüber habe ich mit Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin gesprochen. Er ist Physiker und modelliert unter anderem für das Robert-Koch-Institut die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Ich habe ihn gefragt, gibt es schon erste Anzeichen dafür, dass die Menschen sich wieder vorsichtiger verhalten? Gibt es Anzeichen für weniger Mobilität?
Also es gibt Indikatoren, die das tatsächlich zeigen, dass die Gesellschaft auf die Zahlen reagiert. Und es kommt ja auch nicht nur auf die Inzidenz an sich an, sondern wie sie sich ändert. Das ist auch etwas, was wir immer wieder gesagt haben, dass man den Verlauf anschauen muss, wie halt die Inzidenz anwächst. Und das ist sehr besorgniserregend, weil ja die jetzt nicht nur bei 230 jetzt bundesweit ist, sondern in einigen Landkreisen ja auch noch deutlich höher. Sie steigt eben halt auch so stark an und es ist kein Wendepunkt in Sicht. Und man sieht, dass Menschen auch schon wieder reagieren. Also wir beobachten das im Kontaktverhalten, das geht etwas zurück. Aber nur werktags und an den Wochenenden nimmt es noch weiter zu, was auch besorgniserregend ist.
Wenn jetzt von der Politik Maßnahmen ergriffen werden, um das Infektionsgeschehen aufzuhalten, also im Gespräch sind ja 2G landesweit oder wieder mehr Schnelltests oder auch 3G am Arbeitsplatz, anhand Ihrer Modelle, wie würden sich solche Maßnahmen jetzt aktuell auswirken?
Na, eigentlich ist wissenschaftlich jetzt eigentlich alles bekannt und alle Fakten liegen auf dem Tisch. Und es gibt im Wesentlichen, wenn man es etwas vereinfacht sagen möchte, 4 Faktoren. Es gibt das Impfen, was die Individuen schützt vor einer schweren Erkrankung und auch die Übertragung deutlich verringert. Dann gibt es das Tragen von Masken, das ist ein weiterer Faktor. Dann gibt es das Kontaktverhalten, das reduziert werden kann, was auch ein wichtiger Faktor ist, und natürlich das Testen. Und in der Diskussion werden diese Faktoren immer getrennt voneinander betrachtet. Dabei wirken sie halt alle zusammen. Und wir sind in einer so ernsten Lage, dass man all diese Faktoren jetzt wirken lassen muss. Im Englischen sagt man ja all hands on deck. Das heißt, wir müssen nicht mehr diskutieren, welche Maßnahmen jetzt wie viel wirksamer ist als welche andere, sondern das muss alles gleichzeitig passieren, damit hier ein Wendepunkt passiert. Denn die Dynamik zeigt das noch nicht.
Sie haben Impfungen genannt, aber selbst wenn jetzt mehr Impfungen durchgeführt werden, das geht ja nicht von heute auf morgen bei so vielen Millionen Ungeimpften. Also wie lange würde das dauern, bis mehr Impfungen sich überhaupt nennenswert auswirken auf das Infektionsgeschehen?
Korrekt. Wenn man in eine Art Gedankenexperiment jetzt heute die 16 Millionen noch ungeimpften Erwachsenen in Deutschland impfen würde, hätten die ja erst einen Impfschutz in einigen Wochen. Das heißt, die Effekte würden sich erst dann zeigen. Und wären wir momentan in einer Flanke der vierten Welle, in der sich die Fallzahlen alle 2 Wochen in etwa verdoppeln. Das heißt, wir wären dann sozusagen in 4 Wochen bei einer Tausender-Inzidenz bundesweit im Durchschnitt. Und das wäre schon die totale Katastrophe und wir wären schon vollständig vor die Wand gefahren. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig und das wichtigste Instrument, dass viele Menschen geimpft werden. Aber es wird nicht ausreichen, insbesondere die Wirksamkeit jetzt muss eingeschaltet werden. Und das bedeutet, alle anderen Faktoren, die ich genannt habe, auch wirken zu lassen.
Bisher gab es immer wellenartige Verläufe bei den Inzidenzwerten. Das heißt, sie steigen erst immer schneller an, dann wird es langsamer, dann wird ein Maximum erreicht, ein Plateau und dann geht es wieder runter. Wird das denn dieses Mal auch so sein in der vierten Welle?
Also alle Wellen, die ich mir bisher angeschaut habe, nicht nur in Deutschland, wo wir jetzt in der vierten Welle sind, aber auch in anderen europäischen Ländern oder weltweit, haben gewisse Eigenschaften, die sie alle miteinander teilen. Also es ist jetzt völlig ausgeschlossen, dass die Inzidenz beispielsweise übermorgen auf 30 runterfällt. Das ist halt ausgeschlossen, weil halt eine Trägheit in dieser Pandemiedynamik drin ist, die das ausschließt, die halt diese Wellen immer einen gewissen Zeitraum laufen lassen und der über einige Wochen, über viele Wochen geht. Und selbst wenn wir jetzt einen Wendepunkt sähen, würden wir da, müsste man davon ausgehen, dass es noch einige Zeit dauert, bis die Inzidenz wieder in Niedrigniveau reingefallen ist. Damit kann man halt nicht rechnen. Genauso wenig, wie wir jetzt damit rechnen können, dass, was weiß ich, übermorgen die Inzidenz bei 2000 ist. Auch das wird nicht geschehen. Also diese Wellenberge haben halt eine ähnliche Form. Die unterscheiden sich hier und da ein bisschen, aber die haben typische Zeitskalen. Und damit muss man eben auch rechnen. Das heißt, es ist jetzt wichtig, alles zu tun, damit jetzt möglichst zeitnah eine Wende, ein Wendepunkt erreicht wird, der eben noch nicht sichtbar ist. Das ist absolut wichtig und besorgniserregend, dass es noch nicht sichtbar ist.
Sagt der Physiker und Modellierer Dirk Brockmann. Wir haben über die Corona-Lage in Deutschland gesprochen. Die britische Regierung von Boris Johnson möchte das Land bis 2035 klimaneutral machen. Dabei setzen die Briten auf Windkraft und auf Atomstrom. Heute laufen in Großbritannien 8 Kernkraftwerke, die rund ein Fünftel des Strombedarfs decken. Aber diese 8 Anlagen, die sind in die Jahre gekommen. Bis 2030 sollen deshalb 7 davon abgestellt werden. Und im Stichjahr 2035 geht dann das letzte vom Netz. Auf Atomstrom zu setzen, das bedeutet also im Vereinigten Königreich ein Rennen gegen die Zeit, denn es müssten auch neue Anlagen gebaut werden. Aber der Brexit, der hatte auch Folgen für den Nuklearsektor. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat dazu recherchiert. Dagmar, welche Folgen hat der Brexit denn für die Atompläne der britischen Regierung?
Ja, zuerst mal mussten mit dem Brexit, musste das Vereinigte Königreich auch Euratom verlassen. Das ist ja eine europäische Aufsichtsbehörde für nukleare Sicherheit und Forschung, die in diesem Sektor eigentlich alles regelt, bis hin zur Versorgung mit Kernbrennstoff. Die Briten mussten also erstmal die ganzen EU-Vorschriften zur nuklearen Sicherheit in britisches Recht überführen. Und sie mussten eine Behörde ausbauen, die die Aufsicht übernehmen kann, die quasi für Euratom übernimmt. Und diese Behörde ist nun verantwortlich für beispielsweise die Genehmigung von Sicherheitsvorkehrungen, aber auch ganz wichtig für die Kontrolle und Buchführung über den Verbleib von Nuklearmaterial, damit da nichts irgendwo abgezweigt wird, beispielsweise für die Herstellung von Bomben.
Okay, das klingt alles nach ganz schön viel Aufwand.
Das war sehr viel Aufwand und das hat viele Kräfte gebunden, sodass diese schon vorher sehr ehrgeizigen Pläne zum Neubau von Anlagen einfach in Stocken geraten sind. Und wenn man jetzt diesen Abschaltungszeitraum ansieht, also sprich in den nächsten 9 Jahren 8 Kernkraftwerke weniger, und wenn man überlegt, wie lange man braucht, um ein Kernkraftwerk zu bauen, dann sind die schon ganz ordentlich in Zeitnot.
Wie ist denn aktuell der Stand bei den Kernkraftwerken?
Wenn man so will, ist das Vereinigte Königreich ganz von Frankreich abhängig. Denn zum einen betreibt der französische Staatskonzern EDF alle britischen Atommeiler. Und man baut auch das einzige neue KKW, nämlich Hinkley Point C im Südwesten von England. Aus strategischer Sicht für die Briten ist es natürlich noch viel schlimmer, dass kein anderes Kernkraftwerk im Bau ist. Denn nur Hinkley Point C, das kann einfach diese Lücke, die sich da auftritt, kann es einfach nicht schließen. Deshalb möchte man bis 2024 es schaffen, die Investitionsentscheidung für mindestens ein weiteres Kernkraftwerk hinzubekommen. Wahrscheinlich ist es das Projekt Sizewell C, das auch schon existiert, aber dessen, ja, aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten ist das auch in Stocken gekommen. Und wenn alles gut geht, käme da dieses Kernkraftwerk dann 2034 ans Netz, also sozusagen kurz vor der Abschaltung des letzten.
2 neue Kraftwerke ist nicht viel. Wollte das Vereinigte Königreich nicht noch vor einiger Zeit sehr viel mehr neue Reaktoren bauen?
Es gab Pläne für 6 Atommeiler, aber KKW sind teuer und die Investitionen, die lohnen sich erst nach vielen Jahren, und die Finanzierung in Großbritannien lief privat. Und das bedeutet, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Die stimmten einfach nicht. Frankreich hatte Glück mit Hinkley Point C, die haben hervorragende Rahmenbedingungen, aber beispielsweise die Japaner haben einfach gesagt, das lohnt sich für uns nicht, wir bauen nicht weiter.
Und könnte sich da jetzt noch was tun, sodass dann doch mehr neue Kernkraftwerke gebaut werden?
Ja, da hat jetzt die Regierung Johnson die Strategie geändert. Es soll einen Regulierer geben, der die Vergütung errechnet, festsetzt und kurzfristig anpasst. Aber vor allem soll die schon während der Bauzeit gezahlt werden. Sprich, die Firmen haben nicht so einen riesigen Investitionsstau, den sie da vor sich herschieben. Damit das die Verbraucher nicht belastet, soll es den Steuerzahler belasten. Also Sizewell C soll mit 1,7 Milliarden Pfund unterstützt werden, der Bau dieses Kernkraftwerks.
Noch kurz, wir haben jetzt über klassische Kernkraftwerke gesprochen. Es gab doch auch Debatten über neue und kleinere Kraftwerke, oder?
Ja, da geht es um die sogenannten modularen Kraftwerke, SMR. Die sollen irgendwann mal in einer Fabrik wie Brötchen hergestellt werden und dann per Tieflader oder Schiff an den Standort gebracht werden. Die sind für Großbritannien der große Hoffnungsträger. Rolls-Royce entwickelte einen 16 Meter langen Reaktor. Der wird jetzt mit einem aus dem Fördertopf für grüne Energien mit 250 Millionen Euro von der Regierung gestützt. Da will man einfach einen Exportschlager für die Zukunft haben. Und Rolls-Royce sagt, 2031 wäre der erste dann fertig. Ob das dann so kommt und was das hilft, das sehen wir dann.
Dagmar Röhrlich war das über die Atompläne des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit. Vielen Dank. Bei Gefahr muss es sehr schnell gehen. Das ist bei Feuer in der Wohnung genauso wie bei einem Hornissenangriff auf ein Bienenvolk oder bei einer Greifvogelattacke auf einen Erdmännchenbau oder wenn ein Leopard eine Affenfamilie bedroht. US-Forschende haben jetzt Alarmrufe von Honigbienen und anderen Tieren verglichen und dabei große Gemeinsamkeiten gefunden. Mein Kollege Joachim Budde hat die ganze Geschichte.
Wenn in einer Kolonie der asiatischen Honigbiene Apis cerana alles in Ordnung ist, herrscht allgemeines Gemurmel im Stock. Die Bienen kommunizieren die ganze Zeit, tanzen sich vor, wo es reichhaltige Blüten gibt oder stoppen sich gegenseitig, wenn es anderswo besser ist, mit einem Piepen. Ab und zu geht auch ein Rauschen durch das Volk. Asiatische Honigbienen ähneln der westlichen Honigbiene Apis mellifera, die in Europa verbreitet ist. Die Bienen sind etwas kleiner, sie produzieren weniger Honig und
they're faster, period, because they have evolved and stayed within Asia, and within Asia we have this.
Sie sind schneller, denn in Asien gibt es viel mehr Hornissen als anderswo auf der Welt. Das sind die gefährlichsten Feinde der Bienen, wirklich brutal. Wenn eine Gruppe Hornissen bei einer Kolonie auftaucht, kann sie ein Bienenvolk sehr schnell erobern.
Die Hornissen vertreiben die Bienen, die Folgen sind fatal, sagt Heather Madler vom Wellesley College in der Nähe von Boston, Massachusetts.
Sie beißen sich durch den Eingang und ziehen in den Stock ein. Da leben sie ein paar Tage lang und räumen ganz in Ruhe all die Bienenlarven aus den Waben. Sie bringen sie in ihre eigene Kolonie und füttern die Hornissenlarven damit. Den Honigbienen liegt also sehr viel daran, es nicht so weit kommen zu lassen.
The honeybees are very motivated to try and never get to that point.
Die Bienen müssen verhindern, dass eine Hornisse ihre Schwestern zu ihrem Nest führen kann. Wenn Bienenwächterinnen also eine Hornisse mit ihrem tiefen Brummen ausmachen, dann hat die Ruhe ein schlagartiges Ende.
When a giant hornet shows up, it changes dramatically. They would start making the same sorts of vibrations, but
die Bienen machen die Piepsignale, aber viel schneller hintereinander. Es geht auch immer wieder ein Rauschen durch das Volk. Viele dieser Geräusche sollen Aufmerksamkeit erregen. Und wir nehmen an, dass das auch bei den Bienen funktioniert.
Dass da etwas nicht stimmt, das hört auch ein Mensch. Heather Madler hat die Alarmrufe der Bienen mit denen von Erdmännchen verglichen. Und Affenarten, wie zum Beispiel diesen kleinen Meerkatzen. Die Biologin hat allerdings nicht die Tonaufnahmen miteinander verglichen, sondern sie hat sich Sonogramme angeschaut, grafische Darstellungen der Tonfolgen. Sie hat dabei ein Rezept für den perfekten Alarmruf gefunden.
For a good alarm call, you want a couple of things. You would like to be able to be heard really easily.
Ein guter Alarmruf kombiniert ein paar Merkmale. Er soll gut zu hören sein und er soll einfach zu lokalisieren sein. Woher kommt der Alarm? Darum beginnen Alarmrufe ganz abrupt. Sie kommen stoßweise und werden andauernd wiederholt. Außerdem ändert sich die Tonhöhe schnell und unregelmäßig, damit man sich nicht an den Alarm gewöhnen und ihn überhören kann.
You can't become desensitized to hearing it because it's changing all the time.
Die Bienen wehren sich so gut sie können. Sie tragen Dung zusammen, das schreckt Hornissen ab, und es stürzen sich etwa 100 Bienen auf eine Hornisse. Ein tödlicher Bienenball.
It's something called bee-balling. It's not just heat, it's a combination of both.
Die Bienen bekämpfen die Hornisse, indem sie ihre Körper auf eine tödliche Temperatur heizen. Und sie schneiden der Hornisse die Sauerstoffzufuhr ab. Sie drücken die Angreiferin so fest, dass sie keine Luft mehr bekommt, wenn wir mal menschliche Begriffe benutzen wollen.
Angriff abgewehrt.
Und dabei geholfen hat ein gutes Alarmgeräusch der Bienen. Ein Beitrag war das von Joachim Budde. Laut ist es nicht nur im Bienenstock, sondern auch in der Stadt, auch wegen des Straßenverkehrs. Innenhöfe, die können dabei als Ruheoasen fungieren, denn die Häuser können den Lärm so weit abschirmen, dass im Hof von der Außenwelt oft nur noch wenig zu hören ist. Dieses Potenzial wird aber oft nicht ausgeschöpft. Ein Forschungsteam des Fraunhofer Instituts für Bauphysik aus Stuttgart hat untersucht, wie sich Ruhe in den Hof bringen lässt. Frank Rothe-Lüschen berichtet.
So ein Innenhof kann als Naherholungsgebiet dienen. Es kann das Stadtklima verbessern, wenn es begrünt ist. Wenn es dann allerdings lauter wird durch die Schallquellen, wird es natürlich schwierig, sich dort zu erholen.
Durch Hofeinfahrten kann zum Beispiel Straßenlärm nach innen dringen, sagt David Gürke vom Fraunhofer Institut für Bauphysik, IBP in Stuttgart. Und auch im Hof selbst kann einiges die Ruhe stören.
Baustellen und Parkplätze, Parkbewegung in dem Fall. Des Weiteren Spielstätten, Basketballplätze, Abfallentsorgung. Ein typisches Geräusch wäre da Entsorgung von Altglas zum Beispiel.
Wie lässt sich das alles in Zahlen fassen? Um das herauszufinden, initiierten Gürke und seine Leute ein Projekt, das den Lärm in einem Hinterhof quantitativ erfasst.
In dem Projekt haben wir uns konkret einen Stuttgarter Innenhofkomplex rausgesucht, also einen aus unserer Sicht typischen Block, wie er hier als auch in anderen deutschen Städten zu finden ist.
Das Resultat der Messungen: Die lautesten Störenfriede waren eine Baustelle sowie die Autos, die auf dem im Hinterhof gelegenen Parkplatz rangierten. Hinzu kam der Straßenlärm, der durch die Zufahrten auf den Hof drang. Und?
Ja, das Bobbycar, das war tatsächlich relativ laut.
Nun müssen die Geräusche spielender Kinder nicht als Lärm gelten, doch durch die Gebäude im Hof werden sie mitunter so verstärkt, dass sie nerven können. Deren nackte Wände nämlich fungieren als eine Art Spiegel für Schall.
Dort treffen Schallwellen auf und reflektieren gleich mehrfach in den Innenhof hinein und tragen deswegen zu einem lauteren Klangbild bei.
Wie ließe sich die Situation in dem Stuttgarter Innenhof verbessern? Um das herauszufinden, legten die Fachleute den Hof als digitales Modell in ihrem Rechner an. Dann programmierten sie verschiedene virtuelle Schallschutzmaßnahmen und testeten deren Effekt per Simulation. Unter anderem brachten sie schallschluckende Materialien an akustischen Schlüsselstellen an, an Balkonen etwa und an Hofeinfahrten.
Eine Idee in unseren Untersuchungen war zusätzlich, dort schallreflektierende Dächer einzubringen, die den Schall nach außen, also zurück auf die Straße, reflektieren. Schallabsorbierende Materialien an den Einfahrten ist eine Überlegung, das zu tun.
Außerdem wurden die Parkplätze im Innenhof verlegt und zum Teil mit Carports ausgestattet. Die nämlich schlucken Schall. Begrünt man dann auch noch ihre Dächer, käme das sowohl dem Lärmschutz als auch dem Mikroklima zugute. Und was könnten all diese Maßnahmen zusammengenommen bringen?
An dem Beispiel haben wir mit den beschriebenen Maßnahmen es geschafft, eine Reduktion von über 11 dB zu erreichen. Und das ist aus akustischer Sicht schon ein ganz guter Wert, um die Ruhe der Anwohnenden zu gestalten.
Eine Reduktion von 11 Dezibel heißt, der Lärmpegel wäre auf ein Zehntel reduziert. Nur ein Anhaltspunkt zwar, betont David Gürke, so genau sei die Computersimulation nicht. Zwar ist zunächst nicht vorgesehen, die Maßnahmen in die Tat umzusetzen, aber das Projekt gibt eine Vorstellung, was durch eine gezielte akustische Gestaltung von Innenhöfen machbar ist. Genau die hat die Architekturbranche allerdings oft nicht im Blick.
Da fehlt zum Teil tatsächlich das Bewusstsein dafür, wie die Akustik wirkt und wie viel Materialien auf wie viel Fläche ich verteilen muss.
Und so hofft Gürke, dass Projekte wie seins dazu beitragen, dieses Bewusstsein ein wenig zu schärfen.
Wie Innenhöfe leiser werden könnten, ein Beitrag von Frank Rothe-Lüschen. Und jetzt gibt's die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Lucian Haas.
Menschen unter 30 Jahren sollen nur noch mit dem Impfstoff von BioNTech Pfizer geimpft werden. Das hat die Ständige Impfkommission STIKO heute mitgeteilt. Sie will die Covid-19-Impfempfehlungen in Kürze entsprechend aktualisieren. Der Grund: Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 30 Jahren würden nach der Impfung mit dem Vakzin von Moderna häufiger Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen beobachtet als nach der BioNTech-Impfung. Das hätten Meldeanalysen gezeigt, so die STIKO. Warum es nach einer mRNA-Impfung in seltenen Fällen zu Herzentzündungen kommen kann, ist bislang unklar.
Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sieht dringenden Forschungsbedarf bei antiviralen Medikamenten.
Das geht aus einer heute veröffentlichten Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina hervor. Zum einen mangele es noch immer an spezifischen Wirkstoffen gegen SARS-CoV-2, um die Virusvermehrung im Körper zu verhindern. Leicht verfügbare Medikamente, speziell gegen Covid-19, seien wichtig, um ungeimpfte Personen und solche mit einem schwachen Immunschutz vor schweren Krankheitsverläufen zu bewahren. Zum anderen sehen die WissenschaftlerInnen die Notwendigkeit zur Entwicklung von antiviralen Breitbandwirkstoffen als Rüstzeug gegen mögliche künftige Pandemien. Darüber hinaus empfiehlt die Leopoldina, in Deutschland eine vernetzte Infrastruktur für klinische Studien zu schaffen. Das sei nötig, um Ergebnisse aus der Forschung schneller in die medizinische Praxis zu übertragen.
Forschende haben eine besonders detaillierte Gesamtrechnung aller Treibhausgasemissionen vorgelegt.
In ihrer Studie im Fachjournal Earth System Science Data geht es nicht nur um Kohlendioxid, also CO2, sie enthält auch Daten zu weiteren bedeutenden Treibhausgasen wie Methan, Lachgas und diversen Fluorgasen. Es handelt sich um eine in diesem Umfang bisher einmalige globale Bestandsaufnahme für den Zeitraum von 1970 bis 2018. Die Daten zeigen, bei allen Gasen sind die Emissionen über die Jahrzehnte hinweg stetig gestiegen. In jüngerer Zeit hat sich der jährliche prozentuale Zuwachs aber verlangsamt. Umgerechnet auf die Treibhauswirkung hatte CO2 im Jahr 2018 einen Anteil von 76%. Das zeigt, welche bedeutende Rolle auch die anderen Treibhausgase spielen. Von Methan kamen demnach 17% des Treibhauseffekts, Lachgas steuerte 5% bei, Fluorgase 2%.
Die NASA verschiebt die geplante Mondlandung.
Frühestens 2025 soll es nun soweit sein. Das hat die US-Raumfahrtbehörde als neuen Zeitplan für ihr Atomprogramm Artemis verkündet. Bisher galt offiziell noch die vom früheren US-Präsidenten Donald Trump gesetzte Zielmarke, bis 2024 wieder US-Astronauten auf den Mond zu bringen. Dieses Datum sei allerdings nicht auf technischer Machbarkeit gegründet gewesen, sagte der NASA-Chef Bill Nelson. Neben Problemen und Kostensteigerungen bei der Entwicklung einer neuen Mondrakete hatten zuletzt auch juristische Streitereien für Aufschub gesorgt.
Bei einer winzigen Froschart tragen die Männchen die Kaulquappen an ihrem Körper.
Forschende in Australien haben die ungewöhnlichen Frösche erst kürzlich entdeckt. Sie gaben der neuen Art den Namen Asa volumbin. Die Tiere werden nur 16 mm groß. Ihr Lebensraum ist auf feuchte Waldgebiete auf einem einzelnen Berg im Volumbin-Nationalpark begrenzt. Dass Frösche ihre Nachkommen in einer Art Beutel herumtragen, ist äußerst selten. Bisher wurde das bei nur 4 der weltweit bekannten 4000 Froscharten beobachtet. Die Regierung des australischen Bundesstaates New South Wales kündete einen Naturschutzaktionsplan an, um das Überleben der seltenen Frosches zu sichern.
Sternzeit, 10. November. Satelliten für den Vulkanausbruch. Nach dem Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma wurde das Copernicus-Katastrophen- und Krisenmanagement aktiviert. Seit Mitte September beobachten die Satelliten des europäischen Copernicus-Systems den Vulkan. Zum Einsatz kommen vor allem die beiden Sentinel-2-Satelliten. Sie nehmen die Erdoberfläche in 13 verschiedenen Spektralbereichen auf. Die Kameras der Satelliten erkennen die starke Infrarotstrahlung von Lavamassen, erfassen den Zustand der Vegetation und der Erdoberfläche, die Ausdehnung der Rauchwolken und vieles mehr. Die Satelliten haben aber nur dann einen guten Blick auf das Geschehen, wenn sie praktisch genau über La Palma ziehen. Alle 2 bis 3 Tage ergeben sich exzellente Aufnahmemöglichkeiten. Zudem kommen viele weitere Satelliten zum Einsatz, etwa Radarsatelliten, die fast zentimetergenau die Aufwölbungen von Vulkanhängen erfassen können oder nach einem Ausbruch die veränderte Form eines Vulkanbergs. Die Bilder aus rund 800 Kilometern Höhe zeigen präzise, wie sich am Cumbre Vieja die Lava den Berghang hinabbewegt und schließlich in einem kleinen Delta in den Atlantischen Ozean fließt. Aus dem All sind deutlich die zerstörten und noch intakten Gebiete auszumachen. Europa liefert mit seinen Satelliten des Copernicus-Systems immer wieder schnelle Informationen über die Lage vor Ort und das mit großem Überblick. Satelliten können solche Naturkatastrophen nicht verhindern, aber sie helfen, die Folgen zu mildern und die Menschen am Boden rechtzeitig zu warnen.
Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war Michael Bödecker. Gleich nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema ist dann eine Milliardenstrafe für Google.